Hallo, herzlich willkommen zum Uncast, die Folge 30. Und jetzt der große Auftritt von Mo. Hallo, oh, Mo.
Ja, hallo, liebe Zuhörer. Folge 30, wieder eine schöne gerade Zahl. Und jede Menge Themen haben wir heute. Und ganz frisch am Start ein kleines Mo's Workshop. Auf Deutsch gesagt eine kleine Anleitung, was man so alles mit bestimmten Funktionen Android und PC und so weiter machen kann. Werden wir eher am Schluss laufen lassen. Am Anfang kommen erstmal unsere Themen und die News. Und dazu rufe ich wieder Rio auf.
Jo. Ah, also ich muss schon sagen, ne, Workshop, da bin ich echt mal gespannt. Das ist jetzt schon sehr schön. Ich habe mir den Artikel schon angeguckt, das ist ja richtig schön. Wunderbar. Ja, hast du den Link schon geändert im Text da von uns?
Nee, noch nicht, aber gut, dass du mich erinnert hast.
Ja, ist ganz wichtig, schon mache ich den falschen rein, so, weil das war heute Morgen, ja, ich habe da drauf geguckt, vor allem, Mo's Workshop, was ist das? Habe ich was verpasst? Habe ich was versäumt? Was ist los? Ja, was ist passiert? Okay. Dann war ich etwas verwirrt. Nun gut, ich habe die Woche natürlich mal wieder über nichts anders gemacht als die Android-News gecheckt, und es war ja wirklich eine Woche der Google-Manie, ja, was Google alles vorgestellt hat. Die haben ein Android Honeycomb-Event gegeben, und die haben in dem ganzen Ding nicht einmal Android Honeycomb gesagt, sondern nur Honeycomb. Ja, ja, das ist ein Zeichen, das sage ich dir. Aber erstmal fangen wir ganz langsam an.
Also ne? Nicht bunt malen, also hier jetzt noch nichts prophezeien oder so. Ich meine, wir hatten ja schon recht damit gehabt. Du hattest recht damit gehabt, dass Honeycomb ein Tablet-eigenes System ist.
Genau. Yeah. Rio, der große Prophet. Ja, genau. Ich hab's gewusst. Das stimmt. Ja, Leute.
Ja, Arroganz ist auch eine Gans.
Ja, genau. Ja. Das wollte ich nicht mal sagen. Ja. Ich hab's ja gleich gesagt. Ja. Nein, ich bin deswegen so darauf verzessen, weil ich habe ja müssen im Internet wirklich viel Schelte deswegen einstecken. Ja, wie blödsinnig das doch ist. Und das wird Google nie machen. Zwei verschiedene Systeme entwickeln, die also quasi zwei Zweige, ich hatte es ja schon gesagt. Und dann ging es ja rund, ja, in den Foren wurde ich beschimpft, in Kommentaren wurde ich niedergemacht, ja. Die Leute wollten es einfach nicht wahrhaben, was offensichtlich ist. Es ist so, also jetzt ist auch offiziell bestätigt, Honeycomb kommt nicht für Handys, das ist ein reines Tablet-Betriebssystem. Und es wird dann eben so sein, dass beim Ice Cream Sandwich aller Wahrscheinlichkeit nach dann Unterbauteile drin sind von Honeycomb. Macht Sinn, weil die GUI ist nicht geeignet. Ich habe es dreimal gesagt, das jetzt noch ein letztes Mal, weil es jetzt offiziell auch von Google gesagt wurde, die UI dafür ist nicht geeignet für ein Handy. Wüsste ich auch gar nicht, wie das überhaupt mit einem kleinen Handy-Display überhaupt gehen sollte.
Ne? Ich weiß was, zwar hat mich jemand auch angesprochen, hat gesagt, ja, das ist nur eine Frage der Auflösung des Handys.
Nein.
Moment, aber es hat ja theoretisch schon, nur wenn man nichts mehr lesen kann und nichts mehr bedienen kann, weil es so klein ist,
ist ja,
und man dafür Lupe braucht, dann bringt es ja nichts.
Ja, das ist ja absolut eine Nein. Ja. So geht das natürlich nicht, ja. 3 Zoll bleibt 3 Zoll, egal ob der 5 Millionen Pixel hat, der Screen, oder 100 Millionen oder was als ist.
Ja, da kann man mit dem Zahnstocher bedienen. Ich weiß nicht, was die Leute sich darunter vorstellen.
Ja, genau, und braucht dann eine Lupe, damit man sieht, was abgeht auf dem Display, ja. Gut, also da haben wir das Thema schon mal gleich abgehakt, das war auch nicht
noch
schlecht.
Noch nicht. Ich musste heute Morgen wirklich lachen. Und zwar so, ich musste wirklich auf Toilette gehen vor lauter Lachen. Weil es immer noch Redaktionen gibt, die das Thema so berichten, als ob das jetzt erstens das System wäre, welches jetzt unbedingt auf die Handys muss. Kein Witz, also hört sich so an, ja, die haben das vorgestellt und wann kommt's für die Handys? Und zweitens, die das immer noch nicht kapiert haben, dass wir hier vom Android reden.
Also ich weiß auch nicht, die Presse hat sich in den letzten paar Wochen überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, die haben Artikel geschrieben, und das merke ich immer wieder. Das kommt wahrscheinlich daher, weil ich möchte einfach direkt sagen, weil eben so viele Redaktionen im News-Bereich, im Smartphone-Bereich und so weiter eben infiziert sind mit Apple. Ja, und deswegen haben die da offenbar eine andere Einstellung dazu und tendieren halt erstmal alles schlecht zu machen. Das sieht man immer, wenn auch nur die kleinste negative Schlagzeile möglich ist, dann wird die ganz groß aufgebauscht. Die Richtigstellung, dass die dann falsch liegen damit, und es war bisher, also das meine ich damit, in den letzten 2-3 Wochen war das dauernder Fall, dass die News, die großen Newsseiten wie Engadget beispielsweise groß aufgemacht haben, Artikel negativ gegen Android, dann mussten sie wieder zurückrudern, ja, aber dann dieser Artikel ganz klein gehalten und unspektakulär, ja, damit die Leute ja glauben sollen, das und das und das. Ja. Also es ist schon traurig, was da abgeht. Und ich habe auch jetzt am Wochenende wieder This Week in Google gehört mit dem Leo Laporte. Und da war auch wieder einer zum Beispiel von Gawker, die auch Gizmodo und Lifehacker und so machen. Ja, also die großen Tech-Blogs. Und da hat er auch mal wieder was an den Tag gelegt, dort dieser Redakteur. Da merkt man ganz klar dieses Anti-Google-Verhalten, ja. Also so richtig Anti-Google. Hat es auch gar keinen Hehl drauf gemacht, hat es richtig eingestanden, ja. Und das ist ganz, ganz schlimm.
Das führt aber das, du weißt ja, dieses Verhalten reicht ja weit, weit zurück. Das reicht ja schon vor die iPhone-Zeit zurück, ja, dass die Leute, die halt eben mit Apple zu tun haben, sehr, sehr extrem sind.
Ja gut, ich würde jetzt nicht Apple-Zeit betrifft. Ja, ich würde es jetzt nicht auf komplett verallgemeinern, ja, würde ich jetzt nicht machen, aber es betrifft halt die Redaktionen. Und die scheinen halt da zu sehen, die schnelle Markt zu verdienen, weil eben Artikel, in denen Android gebasht wird und fertig gemacht wird, eben anscheinend beliebter ist als Artikel, die eben Android loben oder so. Ja, also das heißt, oder generell vielleicht, negativ ist immer besser als positiv bei den Redaktionen. Ich weiß auch nicht. Ja.
Also bei den Verkaufszahlen von Android scheint das wohl auch nicht erfolgreich zu sein.
Ja, es gilt auch fürs Galaxy Tab Verkaufszahlen, und das hat mich dann eben ziemlich geärgert. Zunächst wurde eine Meldung von Samsung ganz klar gefälscht, ja, meiner Meinung nach. Die sagen zwar, das wäre Zufall gewesen und hätten es falsch gehört, aber einige Android-Seiten, leider eben nicht die großen Tech-Blogs, deswegen wird es wahrscheinlich wieder kaum einer, da dann im Endeffekt wieder hören, wie es richtig ist, ja. Ich kann ja mal gucken, Moment mal, ob ich diese Aufnahmen noch finde. Moment mal. Nein, natürlich ist das Audio-File auf Engadget nicht dabei, leider nicht. Also auf jeden Fall hat die Dame von Samsung über die Galaxy Tab Verkaufszahlen gesagt, dass die 2 Millionen, die ausgeliefert wurden, eben an Händler ausgeliefert wurden, ja, und dass die Abverkaufszahlen der Händler, ich lasse jetzt mal unübersetzt, smooth sind, ja, also ja, ordentlich, wenn man so will, ja, so salopp übersetzt, ordentlich, ja. Übersetzt, oder man wollte offenbar verstehen, statt smooth, dass man eindeutig raushören kann, eindeutig, hat man small verstanden. Also die Abverkäufe wären small, ja, also gering. Und das ist einfach unglaublich, ja. Das ist, was kriegen die eigentlich von Apple hin? Weil hier das fast einen Kraftausdruck verwendet, ja.
Nein, das wollen wir nicht.
Was kriegen die eigentlich von Apple zum Frühstück, dass die so Artikel schreiben? Das ist unglaublich, ja. Die können froh sein, dass Google hier in ihren Statuten drin hat, do no evil, ja, sonst, also wenn ich da bei Google wäre, ich würde die verklagen, dass den Hören und Sehen vergeht, wegen dieser geschäftsschädigen Berichterstattung, die Lügen und Unwahrheiten verbreiten, ja, unglaublich. Auf jeden Fall, die Galaxy-Verkaufszahlen sind dann eben sehr, sehr gut. Dann war es auf einmal die Rücknahmen, ja, angeblich wären 16% zurückgenommen worden. Also so wäre die Quote, die Rücknahmequote. Vollkommener Blödsinn, sagt Samsung, die Rücknahmenzahlen liegen unter 2%. Also auch hier wieder, Lug und Trug. Fear, Uncertainty, also es ist einfach, es wird hier was gestreut, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt, ob denen den Orgasmus abgeht, weil jetzt das iPhone bei Verizon startet in den USA und die deswegen das machen oder so. Also ich bin da teilweise schon ziemlich sauer, wenn ich das, wenn ich das so lese, und die Redaktionen, die können sich also wirklich da nicht gerade mit Ruhm bekleckern, was die Woche passiert ist. Ja.
Also ich finde es schon recht seltsam. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, nicht über diesen oder nicht auf die Geschichte iPhone überhaupt einzulassen.
Und normalerweise, wenn es vermeiden.
Anders, weil wir ständig attackiert werden.
Ja, genau. Wir wollen das wirklich nicht so ansprechen, weil das ist die iPhone-Leute, wenn sie ein iPhone haben, sind glücklich damit, alles wunderbar, toll, laufen Peace, Leute, kein Problem. Nehmt das, was ihr wollt, das ist genau das Richtige dann, wenn ihr das wollt. Aber was eben halt mal gar nicht geht, wenn hier Lügen verbreitet werden oder so, und da werden wir auch knallhart dagegen vorgehen, ja, dass hier, wenn hier Lügen verbreitet werden über Android, die so nicht stimmen, nur weil die sich vielleicht, was weiß ich, in ihrem Zimmer einsperren und bitterlich weinen, weil die Verkaufszahlen von Android jetzt mittlerweile halt deutlich höher sind als die vom iPhone. Ja. Wahrscheinlich werden die diese dann nächste Woche wahrscheinlich in Jubelstürme ausbrechen, weil natürlich jetzt am Anfang, wenn Verizon in den USA das iPhone verkauft, werden natürlich die Verkaufszahlen da erstmal in die Höhe schnellen, das ist ja ganz klar, weil ziemlich viele Leute haben endlich darauf gewartet, von AT&T wegzukommen, statt zu Verizon zu gehen. Aber das ist nicht lang anhalten, das wird nicht lange vorhalten. Ja, und dann werden sich die Verkaufszahlen wieder einpendeln und ein Trade wird halt von den Verkaufszahlen wieder höher sein. Wobei, früher hat es geheißen, ja, in den Mac-Zeiten, ja, Verkaufszahlen sagen ja nicht alles. Ja. Dann auf einmal war Apple erfolgreich mit iPod, iPhone, dann haben die Fans auf einmal gesagt, ja, Verkaufszahlen, das beweist ja, dass Apple besser ist. Ja, vorher haben die Windows-Leute gesagt, ja, hier, ne, Windows-PC, Mac verkauft sich hier mit 2-3% Marktanteil, ja, hier, Windows, ja, 80-90% Marktanteil, ja, klar, die Verkaufszahlen belegen eindeutig, was besser ist, Windows, ja. Und die Apple-Fans haben gesagt, ja, das Verkaufszahlen bedeuten gar nichts. Jetzt ist es wieder so, die Apple-Fans sagen, ja, Verkaufszahlen, ja, sieh doch, das ist der Beweis dafür, ja. So, jetzt ist Android wieder besser in der Verkaufszahlen als iPhone. Jetzt höre ich schon wieder die ersten Stimmen, wo sagen, tja, Qualität statt Quantität. So, ich bin mal gespannt, wenn jetzt iPhone nächste Woche bei Verizon deutlich mehr verkauft wird, als in demselben Zeitraum eben Android-Handys, dann heißt es wieder, ja, seht ihr, der Markt zeigt eindeutig, die Verkaufszahlen sind so hoch, zeigt eindeutig, wenn es ein besseres Produkt ist. Ja.
Also wenn du jetzt noch 10-mal hintereinander das Wort Verkaufszahlen verwendest, das haben wir jetzt, das Wort ist, glaube ich, keine 21 Mal gefallen.
Ja, genau. Es reicht für die nächsten 10 Folgen, ja.
Ja, wir lassen uns auf den ganzen Quatsch nicht ein, das hat keinen Sinn. Ja, ich bin für ein offenes, freies System, das ist eben nur Android.
So, also Samsung Galaxy, jetzt mal ganz knallharter Wechsel, weil ich habe jetzt echt genug davon mit diesem...
Danke.
Das ist ganz grab. Samsung Galaxy bringt ein neues Modell raus, i9300 mit Super-LCD-Display, S-LCD, und da schwant mir Übles für das Nexus S. Ja, das nicht, dass das auch noch wirklich mit SLCD herauskommt bei uns statt mit Super AMOLED, ja, wie es in den USA und England rausgekommen ist. Mhm. Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr schade, muss ich ganz klar sagen. Und ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen, dass die jetzt ein neues Galaxy S rausbringen mit Super LCD Display. Mhm. Das Nexus S ist übrigens kurzzeitig bei Vodafone im Netz gewesen. Und zwar unter der Rubrik demnächst erhältlich. Als ich geschaut habe, war es allerdings schon wieder weg. Ich habe aber gleich natürlich einen Screenshot gesehen. Ja. Und da war das Nexus S bereits erwähnt worden bei Vodafone auf der Seite eben als demnächst erhältlich. Auch interessant.
Prima.
Und ja, ich bin da mal gespannt. Ja. Und warum vor allem, weil das gleich wieder weggenommen wurde. Das würde mich auch mal interessieren, warum.
Vielleicht verfrüht, weil es ein bisschen verfrüht war. Weil man will ja natürlich noch die Geräte verkaufen, die auch on Stock sind.
Also, ja gut, was heißt verfrüht? Wir haben 6.2., es müsste jetzt demnächst rauskommen. Ja?
Ja, vielleicht ist demnächst für die genauso wie demnächst von Motorola, wenn es um das Update Froyo geht.
Okay.
Weil es wurde von schon wieder verschoben, aber da gehe ich heute gar nicht mehr drauf ein.
Ja, es wird auch langsam ein Running Gag.
Das habe ich gestrichen.
Ja. Zu Motorola vielleicht noch ganz kurz. Motorola hat einige relativ neue Modelle, wie auch schon das Milestone 2. Jetzt übrigens das Update auf Gingerbread auch wieder abgesagt. Also nicht zugestanden. es werden einige Motorola-Telefone überhaupt gar nicht geupdatet werden. Ja. Und warum das Milestone immer noch nicht mit einem Update versehen wurde, also ich, so leid mir es tut, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Irgendwas stimmt da nicht, das wird nichts mehr.
Gefühl, dass es ein einfach nur Hinschieben ist, bis die Leute einfach sagen, LMAA.
Genau.
Denke ich auch.
Ja. Ja. Google hat eine auf diesem Event, auf diesem Honeycomb-Event, eine offizielle Blogger-App veröffentlicht. Es ging so ein bisschen unter, klar, nächsten Tag war es jedenfalls online. Blogger-App für diese Blogger.com-Plattform. Ja, für die Leute, die das benutzen, wird das sehr, sehr schön sein. Allerdings gleich habe ich da ein ziemlicher Schnitzer entdeckt. Man kann keine Links einfügen. Man kann keine Hyperlinks einfügen mit dieser App. Hallo, das ist eine Grundfunktion, das ist, also es ist schon sehr, sehr seltsam, dass sie das vergessen haben, das ist äußerst über, man kann ein Foto machen, das ist gut, man kann von der Fotobibliothek, das man auf dem Handy hat, kann man ein Foto rein eintragen und man kann die Position per GPS einfügen, ja.
Vielleicht ist es auch nur ein Fehler, der jetzt vielleicht mit der nächsten Version behoben wird.
Ja, hoffentlich. Also ich meine, Links, also verlinken ist eigentlich eine Grundfunktion, das muss gehen. Ja, das kann man das überhaupt gar nicht benutzen, ja, finde ich. Ich mache eigentlich für immer Links rein, weil, ja, also das muss einfach sein. Ne? Nun ja. Weil wir übrigens, eins habe ich noch zum Thema Verkaufszahlen. Und zwar Android im Quartal 4, ich habe es eben ja schon mal angedeutet, ist jetzt sogar an Nokia vorbeigezogen.
Ja, was heißt das hier sogar? Nokia war doch immer weiter am Verlieren.
Ja, die waren zwar immer weiter am Verlieren, aber bisher waren sie immer Nummer 1. Das war immer die Nummer 1. Die sind jetzt daran vorbeigezogen. Es ist nicht so, wie das die Presse vielleicht gern darstellen wird. Apple war noch nie die Nummer 1 mit dem iPhone. Noch nie. Es war immer bisher BlackBerry vorne dran. Dann hatte und Nokia. Dann hatte kam Android. Ja. Dann ist Apple ganz nah rangekommen an BlackBerry. Android ist dann vorbeigezogen an BlackBerry und iPhone. Dann war BlackBerry eben unter Apple, also unter das iPhone gefallen. Ja? Und jetzt sieht eben so aus, Android, Nokia, Apple und BlackBerry, also RIM.
Ja? Nicht nur BlackBerry. Ich kann dir das aber erklären. Also als allererstes sollte man erwähnen, dass Nokia mit ihrem Symbian ja einen ziemlichen Griff in den Hintern gemacht hat. Weil mit ihrer wahnsinnigen Arroganz zu sagen, nein, Symbian bleibt, bei uns kommt kein Android drauf und so weiter, das war eine relativ schlechte Politik, die da gefahren wurde, weil es war klar, dass sie damit keine großen Reise mehr machen werden. Und dieser Wechsel, der findet deswegen statt, weil die Leute einfach, die Nokias sind ausgelaufen bei denen, haben neue Verträge gemacht und sind umgestiegen. Nokia hatte ja jeder, ich sag's mal ganz krass, jeder, wo ich früher kannte, hatte, oder fast jeder hatte Nokia. Mhm. Und das hat sich aber in letzter Zeit geändert und jetzt macht es sich natürlich auch also, bei diesen Zahlen deutlich bemerkbar.
Also generell muss ich da sagen, Symbian, damit hat sich Nokia nicht jetzt in die Nesseln gehockt, also weil Symbian gibt es schon lange, lange auf dem Markt und das war eigentlich ein ziemlich erfolgreiches System, wie man auch gesehen hat, weil die ja jahrelang Nummer 1 waren. Ja,
also im Smartphone-Bereich, es gibt ja Kommentare von
also Nokia. Also Symbian ist bis jetzt das weit verbreiteste System gewesen für mobile Smartphones, das es gab. Ja, also so schlecht war das nicht, ja. Dass natürlich dann die Strategie nicht aufgegangen ist, als man gesehen hat, hoppla, jetzt kommt Apple und hoppla, jetzt kommt Android und jetzt müssten wir was machen. Und dann sitzen die halt auf das Mi Go und das ist schon, das war schon beim Erscheinen eigentlich verurteilt, ja, zum Scheitern, weil sie es auch selbst nicht richtig unterstützt haben. Die haben nach wie vor die hauptsächlichen Handys, also die meisten Handys waren nach wie vor Symbian und so führt man kein System ein, ja. Wenn man auf ein neues Pferd setzt, dann muss man es voll unterstützen. Es geht nicht, dass man den alten Klepper da noch mitlaufen lässt. Ja.
Also stand ja schon vor Monaten bei Nokia zur Debatte, ob Windows 7 oder halt eben Android eingesetzt werden soll. Und da hieß es ganz klar von denen, nein, das wollen wir doch nicht. Also von der Führungsspitze.
Ja.
Wir wollen unser Symbian weiterverkaufen, weil da haben wir ja den Finger drauf. Da verdienen wir dann halt eben noch zusätzlich an dem Symbian. Und ja, wie gesagt, die Rechnung wusste ich damals schon, dass die nicht aufgeht. Ich glaube, wir haben das sogar mal in der Sendung auch drin gehabt, das Thema. Und diese Zahlen hier, die tun es eigentlich widerspiegeln.
Naja, auf jeden Fall.
Sie haben sich ja jetzt dafür entschieden, auf Windows 7 zu gehen.
Naja. Windows 7, ja, ist eigentlich übrigens gar nicht schlecht, finde ich das, ja. Windows 7, muss man schon sagen.
Hab's mir noch nicht wirklich genau angeguckt, also kein Kommentar.
Okay. Also, Honeycomb Event. Ja.
Wow. Oh ja, da geht's Welle. Los.
Leute, Android-Market ist jetzt endlich im Netz. Ja, das, was die Leute am meisten kritisiert haben, dass man den Android-Market eben nicht aus einem normalen Web aus aufrufen kann, ist jetzt möglich. Bin gespannt, was den Leuten jetzt wieder einfällt, um dagegen zu motzen. Es ist auch möglich, die Apps zu installieren über das Web. Ja. Das heißt, man hat da eine schöne Übersicht, man kann sich einloggen, dann sieht man, was hat man auf dem Handy. Ja, wenn man ein neues Programm installieren will, ist dort schön der Install-Button, da klickt man drauf und zack, sofort fängt die Installation an auf seinem Handy. Das ist dieser Push-Install, der mal kurz in den Schlagzeilen war. Und ja, dann kann man sich diese Apps darüber installieren. Also wer das lieber mag, kann das jetzt auch tun. Interessant ist es, wenn man zum Beispiel mehrere Handys hat und möchte zum Beispiel alle Programme von dem einen Handy aufs andere Handy übertragen werden, zum Beispiel neues Handy anschafft und so weiter, das ist jetzt viel einfacher möglich, also ganz, ganz schön gemacht. Es gibt auch noch eine weitere Änderung, demnächst werden Apps, also innerhalb der Apps, Sachen anbieten können zum Kauf, ja. Das ist für die Entwickler sicherlich sehr, sehr toll. Das hat auch Disney vorgeführt, wie toll das ist, bei Tap Tap Revenge. Ja, das ist so ein Spiel, wo man eben so nach dem Rhythmus eher auf dem Bildschirm tippen muss, je nachdem an der entsprechenden Stelle. Ja, sowas wie Guitar Hero ohne Guitar oder so. Ja. Ja, oder diese Tanzspiele, wo man da hat, bloß eben ohne Matte, sondern eben auf dem Display. Ja. Ich meine, man kann es schon mal probieren, aufs Display zu stellen, aber ich würde es nicht empfehlen. Dann hat man dort eben die Möglichkeit, neue Lieder zu kaufen, indem man einfach in der App dann das Lied auswählt und dann, zack, geht dann der gewohnte Dialog auf, wo man dann eben auswählen kann, dass man bezahlen soll und so weiter, und dann, wenn man weiterklickt, dann ist bezahlt. Schön für die Entwickler, ob es für die Leute, für die Consumer interessant sind, für die Konsumenten, das werden wir noch dahingestellt sein lassen. Ich hoffe, dass da vielleicht auch von den AGBs bei Google etwas berücksichtigt wurde, nämlich, dass vielleicht jede Menge Apps auf den Markt kommen, die dann da verleiten, irgendwo drauf zu klicken auf der App, und dann, ehe man sich versieht, auf einmal hat man was gekauft, was man eigentlich gar nicht wollte. Muss man aufpassen. Ich hoffe, die haben da drauf geachtet bei Google. Dass die sofort diese Apps dann löschen können vom Marketing. Google Talk Video Chat wurde gezeigt auf diesem Honeycomb Event. Und jetzt ist natürlich die ganz, ganz große Frage, ja. Wird das auch für Gingerbread funktionieren, ja, für die Telefone, oder geht das jetzt nur über die Tablets mit Honeycomb? Ist nicht ganz klar rübergekommen. Ich hoffe, dass es geht, weil es ist überfällig, dass Google Talk auch Video- und Audio-Chat, vor allem Audio-Chat, kriegt. Ja. Ich weiß nicht, warum Google hier den Markt komplett Skype überlässt, was Audio betrifft, oder Fring eben mit Video. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was Google da zurückhält mit ihrem Service, weil Google Talk ist einer der besten Services und einer der meistgenutzten Services, was Textchat betrifft, und benutzt auch ein offenes System mit XMPP, also Jabber war das früher mal, diesen Standard, und naja, okay. Aber darüber dann telefonieren und Videokonferenzen, das wäre wirklich eine schöne Geschichte.
Ich meine, wenn die Engine schon da ist, dann ist ja die Anwendung, die man, oder die GUI, die man oben drüber legt, nicht mehr die große Geschichte. Also insofern denke ich schon, dass es auch auf den Handys kommen wird.
Ja, ich hoffe es. Elemente wurden ja gesehen bei Gingerbread, also so diese Icons, ja, für Video- und Audio-Chat anzuzeigen im G-Talk, wurden ja entdeckt, aber es hat ja noch nichts Wirkliches zu bedeuten. Dann gab es noch ein etwas diffuses Gequatsche von Cloud-Services als universeller Hub bei Google, ja, also diese Hauptzentrale so. Leider, und das finde ich besonders schade, immer noch kein Cloud-Service für Music. Alle haben drauf gewartet, dass es kommt, und ja, es ist nicht gekommen. Schade. Das ist echt bitter. Und zwar, diese Cloud-Music-Lösung habe ich ja schon mal angesprochen, ich glaube letztes Mal sogar, wo man eben seine ganze Musik hochladen kann, zusätzlich welche kaufen kann, die ist in der Cloud und man kann sie von verschiedenen Geräten aus eben benutzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mittlerweile habe ich so viele Geräte, mit denen ich als, manchmal nehme ich das Handy, wenn ich unterwegs bin, will ich beim Handy Musik hören, im Wohnzimmer, als manchmal über mein Tablet, ja, am Computer bin ich eben am Computer und möchte darüber die Musik hören und so weiter und so weiter. Und es werden immer noch mehr Geräte dazukommen, spätestens wenn das Android Autoradio bei uns auf den Markt kommt, ja, ist noch ein Gerät dazu. Und dann will ich nicht die Musik hier quasi auf jedes Gerät kopieren müssen, zumal ja auch da ein Speicherplatz und so weiter und so weiter. Nein, die Lösung ist in der Cloud. Man hat einen Cloud-Server, was weiß ich, mit ein paar hundert Gigabytes am besten, ja. Und dort liegt dann quasi die Musik und die Videos, ja, oder zumindest mal die Musik mit Videos, ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Und dann kann man eben von jedem Gerät aus zugreifen. So, immer noch nicht, das war, also unter der Hand sagt Google, arbeiten die da schon dran und die Vorstellung wird unmittelbar bevorstehen. Alle haben erwartet, dass inklusive mir, dass das vorgestellt wird bei diesem Honeycomb-Event. Es wurde nicht vorgestellt. Und das war ein bisschen enttäuschend, finde ich. Und vielleicht möchte ich an der Stelle auch mal ein paar Alternativen noch ansprechen, weil ich kann ehrlich gesagt kaum noch warten darauf. Ja, ich brauche jetzt eine Lösung dafür. Leider sind die momentanen Lösungen noch nicht so alle 100% perfekt. Und zwar hat es was mit dem Preis zu tun, ja, vor allem. Also Ubuntu One ist zum Beispiel ein ganz guter Ansatz, genauso wie man es sich eigentlich wünscht. Man kann die Musik hochladen auf Ubuntu One. Man kann aber auch, wenn man sich zum Beispiel, die arbeiten mit 7digital.de zusammen, ja, und wenn man sich dort Musik kauft, erscheint die automatisch in seinem Google-Account, sag ich schon, in seinem Ubuntu One-Account. Ja, und man kann direkt darauf zugreifen. Das Ganze wird dann synchronisiert automatisch über zum Beispiel unter Linux, über Rhythmbox beispielsweise. Das heißt, wenn man sich dann mit Rhythmbox einloggt, wird alles schön synchronisiert auf den verschiedenen Rechnern. Es gibt für Android, das hatten wir auch mal vorgestellt, war glaube ich sogar eine App der Woche, eine Software, die eben dann genau das ermöglicht, auch das quasi das Hören aus der Cloud von allem, was man bei Ubuntu One hochgeladen hat, beziehungsweise gekauft hat. Nachteil ist der Preis. Also zunächst mal kostet die mobile App schon mal was. Ja? Und man hat 2 GB frei. Und dann, also die mobile App, wohlgemerkt, kostet nicht einmalig, sondern die kostet im Monat, glaube ich, 3,90 Dollar, wenn ich es richtig weiß. Ja, genau. 3,90 Dollar und die muss man ja immer zahlen, nur dafür, dass man das mobil benutzt. Wenn man dann aber mehr als 2 GB Speicher haben möchte, muss man nochmal zahlen. Ja, und gar nicht mal so wenig. Ist zwar auch nicht wirklich teuer, aber naja, im Vergleich zu Google, die für 5 Euro im Jahr 20 GB Speicher anbieten, ist das absolut indiskutabel eigentlich. Ja. Dann GoAruna bietet auch eine schöne App, die ist dann auch kostenlos. Auch die kann einfaches Music Streaming machen. Go Aruna sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Die App ist nicht nur für Sound, sondern auch für Bilder und Videos und so weiter ausgelegt. Die App kann auch sonst noch jede Menge Sachen. Du hast zum Beispiel auch noch einen PDF-Reader integriert und so. Also wirklich sehr, sehr schön, aber auch sehr groß von der App her leider. Aber auch hier sind die Preise, ja, zwar etwas besser als bei Ubuntu One, aber auch noch nicht so optimal. Weil man hat auch da ein Bandwidth-Limit, also eine Limitierung von der Übertragungsmenge her. Ja. Und das kann natürlich schnell schief gehen. Ja. Wenn man nur noch die Musik praktisch über die Cloud hört, dann kann man eventuell auch an diese Beschränkungen rankommen. Ja. Also auch das ist sehr, sehr schade und führt natürlich so einen Dienst. Ja, schon am Rande von der Bedeutungslosigkeit. Leider, leider. Dropbox ist auch von den Preisen her nicht ganz so toll. Ehrlich gesagt, die Dropbox-App habe ich mir noch gar nicht so gut angeguckt von Android. Da kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Du hast die doch schon in Benutzung.
Ja, und die werde ich auch im Workshop erwähnen. Und ich werde das Thema, welches du genannt hast, einfach damit einbinden.
Okay, also
wenn ich
vertagt auf
ohnehin
später.
über die Anwendung spreche und
Okay,
dann.
vertagt auf später. Ja, und dementsprechend eben Google Docs. Ja, optimale Preise. 20 GB für 5 € im Jahr, das ist der absolute Hammer. Es geht noch weiter. Also ich habe mal geguckt. Ich würde mir dann so ein, ich glaube, 100 GB oder waren es sogar noch mehr. 500 GB Speicher würde ich mir dann, glaube ich, holen. Das ist immer noch ein vernünftiger Preis. Und dann hätte ich erstmal ausgesorgt für Musik, ja, und für viele andere Dokumente.
Also Musik, 500 GB, da kann man sich schon tot hören, ne?
Ja, genau. Da hätte ich also genug Limit noch nach oben, könnte noch andere Dokumente drauf speichern und so weiter und so weiter. Vielleicht auch mal das ein oder andere Video. Ja. Leider ist die Einbindung halt eben dann quasi nicht vorhanden. Und das ist nämlich, worauf die Leute eben jetzt hier warten, auf diesen Cloud-Service, wo endlich dieses auch ermöglicht, dann auf mobile Endgeräte zu streamen. Ja, also eins hat Google schon gemacht, man kann über den Desktop-Webbrowser, kann man eben beispielsweise Videos innerhalb von Google Docs quasi angucken, ohne dass man sie herunterlädt. Ja, das ist ja schon dieses Cloud-Streaming, wenn man das so will. Aber eben für unterwegs braucht man ein vernünftiges Musikprogramm, das eben auf die Musik zugreifen kann und direkt online abspielt. Ja, so muss man
Vor allen Dingen funktioniert das, glaube ich, nur auf dem Desktop.
genau, es
Also
funktioniert nur auf
mit
das.
Mobile Browser funktioniert das gar nicht.
Ganz genau, das ist so ist es. Und ich weiß nicht, was Google da eben jetzt aufhält. Ich kann es wirklich nicht sagen. Naja, die werden es besser wissen als ich.
Ja, irgendwie schon.
Ja, aber ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann sind sie verloren. ja, Google Latitude ist auch noch gezeigt worden, beziehungsweise eine spezielle Funktion davon. Google Latitude kann jetzt auch Check-ins machen. Auch da haben viele Leute drauf gewartet. Ja, Foursquare, GoWalla, das alles sind Dienste, bei denen man sich einchecken kann, wenn man also irgendwo hingeht. Sagen wir mal, man geht in sein Restaurant, sein Stammrestaurant, so geht hin. Checkt dort ein und dann können alle Freunde, die eben angemeldet sind bei dem Account, dann bei Foursquare sehen, oh ja, der hat jetzt hier eingecheckt, cool, ich bin gerade in der Nähe, ich gehe vielleicht auch mal hin, ja, oder was weiß ich, oder die sehen, ja, der ist damit zufrieden, ja, okay, ich gehe bei Gelegenheit mal hin und so weiter und so weiter. Das ist für eine tatsächliche Sache. Jemand, der eben auch mal draußen unterwegs ist, und nicht immer nur daheim rumsitzt, ja, der findet die App bestimmt ganz gut. Und es zeigt ja auch übrigens, ne, von wegen die Computergeeks sitzen nur daheim rum, ja, von wegen, die checken schon überall ein mit Foursquare und GoWalla. So sieht die Realität aus, Leute, ja, so, so.
Das
Aber,
Zeitalter ist vorbei. Seit
ja,
Android ist es vorbei.
seit mobile Geräte da rauskommen, kann man nämlich auch von unterwegs her, ja, geekig sein, ja.
Sogar hacken. Das geht
Ja.
auch.
Ah, okay, und jetzt hat eben Google das gemacht, was viele eben von Latitude auch wollten, Check-ins. Ich habe es probiert. leider muss ich sagen, also so gerne ich den Dienst, also Latitude benutze ich schon ewig, schon seit ich das Android habe, finde ich nämlich eine tolle Geschichte. Aber das mit den Check-ins, da müssen sie sich noch ein bisschen verbessern, bis sie an die Qualität von dem Foursquare rankommen. Es ist noch bei weitem nicht so komfortabel. Das Einchecken dauert länger. Bei Foursquare hole ich einfach die Foursquare-App, zack, dann dauert es nur wenige Sekunden und ich sehe, welche Geschäfte in der Nähe sind und such das aus, wo ich dann reingehe, zack, und schon bin ich eingecheckt. Das dauert etwas länger bei Google Latitude. Man muss die Maps-App starten und die ist ja schon mal so groß, das dauert. Dann wird leider auch noch die Karte geladen, ja, also das heißt, es wird unnötig Traffic verbraucht über das Mobilnetz. Das ist auch schade, weil ich brauche keine Karte. Wenn ich irgendwo einchecken will, brauche ich die Karte nicht zu sehen, wo ich mich befinde. Das weiß ich, wo ich mich befinde, wenn ich einchecken will. Ja. Und das ist auch sehr, sehr schade. Da muss unbedingt nachgebessert werden, dass es einfach schneller geht vom Aufrufen der App, vom Einchecken. Dann die versprochenen Funktionen. Auto einchecken konnte ich nicht ausprobieren, weil ich eben erst ein paar Stellen angeben muss, wo ich dann auch explizit erlaube, dass ich da automatisch einchecken soll. Also das macht er natürlich nicht automatisch überall, sondern man muss sagen, okay, wenn ich hier in der Nähe bin, dann soll er dort automatisch einchecken. Ja, das muss man explizit sagen. Somit können gleich wieder die Leute, die jetzt wegen Datenschutz jaulen, gleich wieder ja Ball flach halten, ja, weil man muss so viel unternehmen, damit das Ding eincheckt, dass es schon fast zu viel ist, ja. Und das eben bei Foursquare ist es eben einfacher, da mache ich klick, klick, klick und bin eingecheckt. So, das Auto-Checkout, das ist eine Funktion, die ist äußerst interessant, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Okay. Ich war am Platz eingecheckt, ja. Dann bin ich weggegangen, hab geguckt, okay, immer noch eingecheckt. So, dann habe ich noch gewartet, eine Stunde, zwei Stunden, immer noch eingecheckt. Gut, dann, was soll denn das? Bei Maps dann meine Location nochmal komplett neu suchen lassen, also so ein Refresh gemacht. Hat mich auch ganz weit weg angezeigt, ja, von diesem eingecheckten Geschäft. Ich war also komplett woanders und trotzdem war ich immer noch eingecheckt. Und das hat mich nicht ausgecheckt. Und das Schlimme ist, ich konnte auch nicht manuell auschecken, weil es die Funktion, genau wie bei Foursquare, ja gar nicht gibt, manuell auszuchecken. Ja. Und das wäre also praktisch dann wieder drin gewesen, so lange, bis ich woanders einchecke. Irgendwann habe ich dann beschlossen, ich mache das Handy aus, ja, abends, und nächsten Morgen war ich dann ausgecheckt. Nachdem er nichts mehr empfangen hat vom Handy. Also da muss ich ganz klar sagen, da muss noch viel gemacht werden. Ja, da muss noch viel gemacht werden. Du hast auch schon Erfahrung gemacht mit dem Latitude bei dir?
Ja, ich habe es einfach auch mal ausprobiert.
Also beim Einchecken meine ich, sorry. Bei Latitude haben wir ja, wie gesagt, schon länger.
Ja, und das ging gar nicht.
Also das Einchecken
nicht, ich habe anklicken können, was ich wollte, er hat kein Check-in gemacht.
Okay.
Keine Chance gehabt. Und
aktiviert hast du alles richtig, ja?
Bitte?
Aktiviert hattest du das alles?
Ja, alles eingestellt. Ich habe sogar Auto-Check-In, das interessiert dann auch nicht.
Ja gut, Auto-Check-In, wie gesagt, musst du ja erstmal hingehen und an einen Platz dort einchecken und dann sagen, ja, das soll automatisch einchecken dort. Weil Auto-Check-In ansonsten geht natürlich überhaupt nicht.
Mhm. Ja, wahrscheinlich also, wegen den Datenschutzbedenken. Hat es nicht funktioniert, aber ich bin da auch noch fair und sage, es ist ganz neu, lasst es jetzt nochmal entbacken von denen und dann ist wahrscheinlich gut.
Ja, sicher. Also
Foursquare hat auch eine Version Zeit und dann kann ich behoben sein.
Ja, also Foursquare hat auch einige Zeit gedauert, bis so gut ist, wie sie jetzt sind. Ja, ist klar. Gut, Android Market vollständig Web hatten wir schon angesprochen, ja. Sehr schön. Dir gefällt auch
Sollten wir auf jeden Fall erwähnen, unsere Links, die wir in der App der Woche jetzt haben, sind nicht mehr AppBrain, ja, sondern sind jetzt natürlich auf den Market.
Ja, genau. Und dann, das ist natürlich ein Vorteil, man hat die offizielle Übersicht, kann dann auf Install klicken und zack, hat's auf seinem Handy.
Yes, baby.
Cool, ne?
Absolut. Vor allen Dingen sollte man erwähnen, ich habe ja auch noch mein Arcos und das Installieren, sowie als auch, man kann ja auf Install drücken und dann das entsprechende Gerät, welches man mit füttern möchte, auswählen.
Ja.
Das ist natürlich eine geniale Geschichte.
Angry Birds hat ein Update.
Schon wieder?
Ja, schon wieder 30 neue Levels gibt's da. Und sehr, sehr schön im Cowboy-Look diesmal. es ist eine Erweiterung für die normale App. Es ist also nicht diese Valentinstagsgeschichte da. Ja. Sondern es ist was anderes. Außerdem haben sie ein Switch dran gemacht für Handys oder Tablets mit geringeren Leistungsdaten. Da kann man bei den Grafikoptionen einen ausschalten, ob es jetzt eben High-End-Gerät ist oder ja, eben eher Probleme macht. Und dann geht es etwas schneller. Die Zoom-Tablets, dieses Honeycomb-Tablet. Ja. Ganz kurz noch Honeycomb. Ja, also das ist das, was im Unterbau Android drin hat, aber nicht mehr aussieht wie Android. Also, wenn ihr etwas seht, so Bilder oder so, und denkt, was ist denn das? Was ist denn das für ein System jetzt wieder? Ist das Windows oder ist das neue von Apple? Ist das neue iPad 2? Ist das das? Das neue iOS? Nein, es ist das Honeycomb. Es sieht komplett anders aus wie ein normales Android fürs Handy und es ist mir schon fast zu anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Macht ja, das Batteriesymbol ist noch dasselbe.
Ja, genau, das Batteriesymbol. Ach, schön, ja.
Aber mehr nicht.
Aber für so ein Gerät wie das Zoom macht das auch Sinn. Ja. Und dieses Zoom-Tablet ist übrigens ausgeliefert worden, jetzt schon an einige Prominente. So hat zum Beispiel Ocho Cinco, ja, ein American Football Spieler von den, ich glaube, Cincinnati Bengals, wenn ich es richtig weiß, genau. Der hat schon eins bekommen und hat dann bei diesem Honeycomb Event mit den Leuten von Google live gechattet, ja. Hat zwar noch nicht so 100% gut geklappt, aber war schon lustig, ja. Und der hat den der hat den Spitznamen übrigens bei G-Talk Lady Killer. Okay, gut. Ja, ja. Naja, okay. Übrigens, ne, ja, Super Bowl heute Abend, ne? Geht's rund. Und wenn die Gewinner des Super Bowls, dann werden auch einige Zoom-Tablets winken, denke ich mal. Ja. Dann geht's rund.
Kommt drauf an, wer gewinnt.
Nein, egal wer gewinnt. Egal,
ob wenn jetzt die falschen gewinnen, gibt's iPads.
Nein. Nein, egal ob jetzt Green Bay gewinnt oder die Pittsburgh Steelers.
Nee, Quatsch, da gibt's Folio 100.
Oh ja, nee, das muss ich sagen. Das wäre ein bisschen zu heftig, ja. Angry Birds Updates haben wir. Fring Update, ja, Fring hat auch seine Video-Applikationen geupdatet und das ist schön, ist jetzt auch schön angepasst an Tablets und so, wurde deutlich verbessert, aber es gibt halt immer noch keine Desktop-Version und deswegen ist es halt nur wirklich eine kleine Nische. Fring ist jetzt übrigens auch kompatibel zum iPhone. Pardon.
Ja, genau. Hurra.
So ist es. Das wollten wir schon immer. Ja. telefonieren. Gut. Dann auf Anfrage. Ja, Geocaching-Apps nochmal. Wir hatten schon mal vorgestellt in anderen Ausgaben davon. Und zwar Geocaching-Apps. Also es gibt zunächst mal die offizielle. Die kostet knapp $10. Und die ist von geocaching.com direkt. Die bietet natürlich auch sehr viele Funktionen, die direkt mit geocaching.com zu tun haben. Es ist relativ schmerzfrei alles. Man kann also dort die Caches in der Nähe sehen, kann schön einloggen und so weiter und so weiter. Ganz gut gemacht, ja, für die normale Funktion, so wie man es eben auch gewöhnt ist von geocaching.com. Ja, wenn man zahlt, dann kriegt man was dafür. Alles okay, kein Problem. ist ganz ordentlich. Insgesamt hat es auch eine gute Wertung bekommen. Bei einigen Telefonen gibt es offenbar dennoch Probleme. Also sollte man da genau gucken. Vielleicht auf Erfahrungsberichte auch im Internet und in den Kommentaren. Da steht dann ganz interessante Sachen dann drin. Ich selbst habe leider diese App, die offizielle, auch noch nicht probiert. Ja, ich denke, du auch noch nicht.
Nö, also ich bin ja mit CGI unterwegs, das weißt du ja, glaube ich, auch. Und insofern,
Ja. Ja gut, ich
damit
habe.
bin ich sehr zufrieden, also warum soll ich was anderes wählen?
Ja. Ja gut, ich habe bei mir jetzt CGO wieder runtergemacht. Ich habe momentan keine Geocaching-App auf meinem G1, weil ich ja immer noch ein G1 als Telefon habe. Auf dem Tab wäre das sicherlich sinnvoll, aber das nehme ich natürlich nicht mit zum Geocachen. Ja, das ist mir zu ein bisschen zu gefährlich.
Ja, also ganz ehrlich, ich mache auch mit dem Handy keine Geocaching-Tour. Ich meine, wenn ich jetzt zufällig irgendwo bin und guck einfach mal, ist was in der Nähe, kann man da vielleicht irgendwo einen Cache
Ja.
heben? Dafür ja, aber für die normalen Geocache-Touren nehme ich wie gehabt mein Garmin.
Ja,
Also da
gut.
habe ich ja extra ein Gerät für und das braucht auch, weiß Gott, nicht so viel Energie, weil so eine richtig große Tour, so wie wir die machen, über den ganzen Tag oder so, das hält das Handy ja gar nicht aus.
Nee. Nee, also ist schon klar. Man kann aber nichtsdestotrotz mit diesen, gerade mit der offiziellen geocaching.com App und c.geo, sowie mit GeoBeagle, durchaus richtige Cache-Touren machen. Dafür sind die auch gedacht. Wenn man eben sich da bewusst ist, dass eben der Akku ziemlich drastisch und ziemlich schnell nach unten geht. Ja. Also für eine ausgedehnte Caching-Tour empfehle ich wirklich auch ein richtiges GPS-Gerät von Garmin oder von Magellan beispielsweise oder von, ach, wie heißen die anderen nochmal? Lowrance oder so, genau.
Also Outdoor-GPS, also nicht verwechseln mit
Outdoor-GPS.
dem
Oder um
Autonavigationssystem.
Himmels
Also da
Willen,
sind
ja.
Welten dazwischen.
Genau, die Autonavigationssysteme sind in der Regel nicht so genau, bei weitem nicht so genau als ein richtiges Outdoor-Navi für Geocaching-GPS, weil da geht es also auch um wenige Meter, während
Umgekehrt.
wegen Autonavigation eben manchmal 50 Meter locker daneben liegen kann. Ja.
Danke für die Korrektur, du hast es nämlich eben genau falsch rum gesagt. Natürlich sind die Outdoor-GPS-Geräte genauer.
Oh, habe ich eben. Entschuldigung, ja,
Du hast
natürlich, ja.
umgekehrt gesagt, anstatt Auto hast du Outdoor gesagt
Ja,
und
okay.
hast mich schon recht. Nein, also die
Danke,
Geräte sind bis
danke.
zu 3 Meter genau und das braucht man auch oft. Man würde sich sonst tot suchen und vor allen Dingen die Geräte sind wasserfest und das Display wird gedunkelt, also es wird dann nicht mehr Hintergrund beleuchtet und so hat man dann, also bei meinem Gerät könnte ich problemlos 2 Tage am Stück anlassen. Das geht, mit dem Handy ist das undenkbar. Also wenn ich da die GPS-Funktion aktiv habe, weil Maps offen ist, dann gebe ich dem Ding 2 Stunden, dann ist es leer. Vielleicht 3.
Es ist auch so, dass man halt bedenken muss, dass eben, wenn man diese Geocaching-App benutzt, dass dann direkt, also quasi so schnell wie möglich, man sagt, das gepollt wird von dem GPS-Empfangsteil, sodass das praktisch immer aktiviert ist. Nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Latitude oder Maps im Hintergrund laufen hat, das merkt man kaum vom Energieverbrauch, wenn GPS angeschaltet ist beim Android-Handy. Übrigens ist das tatsächlich so und das alles andere sind nur Gerüchte. Aber hier wird ja wirklich direkt immer diese GPS-Funktion aktiviert und dann ist der Akku also ruckzuck leer, weil das braucht Unmengen an Strom. Und deswegen also die dedizierten Geräte deutlich besser. Geobi, also CGO, ist auch sehr schön, ist kostenlos. Auch da hat man eine schöne Übersicht, was ist in der Nähe an Caches und kann dann eben auf einen antippen und drauf zusteuern. Sozusagen, man kriegt dann auch hier so eine Einblendung, wie man dann eben laufen soll, etc. Und GeoBeagle ist dann eben auch gut geeignet für Geocaches oder für Geocaching-Daten, die nicht unbedingt jetzt von geocaching.com kommen, sondern für allgemein für GPX-Files. Und das heißt, man kann zum Beispiel auch hingehen und kann ganz eigene Ziele, müssen ja nicht unbedingt Geocaches sein, können ja auch andere Stellen sein, kann man festlegen, zum Beispiel mit Programmen wie MapSource oder so auf dem Desktop und kann die dann per GPX-Files übertragen an GeoBeagle. Ne, GeoBeagle. Ja, es gibt noch jede Menge weitere. Ich habe mal die Links reingesetzt, da kann man sich vielleicht mal durchklicken. Es gibt mittlerweile Dutzende von Geocaching-Apps und da sollte man sehr, sehr auf die Beschreibung achten, was die Leute sagen dazu. Ne. Jo. Und jetzt gucken wir mal, was der Most Workshop uns bringt mit Passwörter to go.
Ja, das ist ja jetzt eine absolute Neuerung in unserer Sendung. Bisher haben wir immer nur über News gesprochen oder das eine andere Thema vielleicht ein bisschen vertieft, aber das wirkliche Anwenden oder das Nutzen mehrerer Programme für seine Zwecke, das ist so bisher immer ein bisschen im Hintergrund gewesen.
Schade.
Deswegen auch die Idee mit dem Most Workshop, weil ich wurde einfach mal auch zwischendurch gefragt, ja, wie mache ich das oder wie kann ich das ein oder andere Problem lösen? Und eins davon wäre zum Beispiel, jeder von uns hat ja tausende von Passwörtern, also im Internet brauchen wir nicht drüber reden.
Buchstäblich, ja.
Tonnen und Abertonnen. Und man hat das Problem, man möchte sichere Passwörter haben. Ja. Und ein Pille-Palle-Pulle auf jeder Webseite zu verwenden, ist nicht unbedingt geschickt. Nur, wer kann sich die ganzen Passwörter merken?
Ja.
Kein Mensch. Irgendwann wird man kirre. Ja, da gibt's dann so Ideen mit Passwortvarianten und. Aber ich sag euch, Leute, es ist nicht sicher. Weil ihr gebt irgendwo ein Passwort ein, benutzt Varianten und dann kann derjenige, der diese Webseite betreut, vielleicht sogar schon wieder Rückschlüsse ziehen auf die Passwörter von anderen Seiten. Mhm. Deswegen ist es immer sinnvoll, Passwörter zu generieren, die einer gewissen Sicherheit, die eine gewisse Sicherheit bieten. Und dazu gibt es Passwortgeneratoren, die das ermöglichen. Und es gibt auch Programme, um seine Passwörter zu speichern mit einem Masterpasswort. Und jetzt kommen wir genau auf den Punkt. Es gibt ein Programm, das nennt sich KeePass. Dieses Programm ermöglicht mir, eine Datenbank zu erstellen, unter Windows, Linux, Android, egal wo. Ein Masterpasswort einzugeben für diese Datenbank. Also man kann die nicht öffnen ohne dieses Masterpasswort. Und darin halt eben sämtliche Passwörter abzulegen. Nur habe ich ein Problem. Jetzt habe ich diese Datei auf meinem PC liegen. Und ich brauche die aber auch auf meinem Android. Ich brauche die aber auch vielleicht auf einem anderen PC. Und schon habe ich das Problem, ich fange an, doppelt und dreifach zu speichern oder die Datei immer wieder hin und her zu schieben. Das ist natürlich absolut nervig. Und ich habe da für mich eine Lösung gefunden, die ich euch jetzt auch mitteilen möchte. Und zwar mit Dropbox lege ich diese Datei im Netz ab und rufe die entsprechend auf dem PC oder auf dem Android auf. Und jetzt kommen wir zum Thema Workshop. Wie funktioniert das? Das erzähle ich euch nämlich jetzt. Als allererstes, wer Dropbox noch nicht kennt, unter www.dropbox.com kann man ein Dropbox-Account erstellen, kann dort auch entsprechend die Software für sein Linux oder Windows oder meinetwegen auch Mac runterladen, installieren und auch die Android-Applikation steht dort zum Download bereit, wobei ich persönlich lade die vom Market. Soll jeder machen, wie er möchte. Im Moment sind die Versionen identisch. Wie macht man das? Als allererstes installiert ihr KeePass unter Windows, Linux oder welches System ihr auch habt, weil auch da gibt es dieses Programm, gibt es eigentlich so ziemlich für alle Systeme. Man sollte, wenn man die Wahl hat zwischen der neueren und älteren Version, sollte man die Version 1.x nehmen, weil da die abgelegten Datenbanken, KDB-Datenbanken sind. Und dann gibt es auch kein Problem, weil Android nur diese unterstützt. Hm. Es geht auch eine neuere Version, allerdings sollte man dann darauf achten, dass die Datenbank, die man speichert, dann eine KDB und keine KDBX ist. Hm. Also das ist ganz wichtig. Wie gesagt, am einfachsten ist es, eine 1. irgendwas Version zu nehmen. Oder bei Linux das X-KeePass, also heißt es, das entspricht der 1.8 oder so ähnlich. Hm.
Ja, ganz kurz, wenn ich da kurz einhaken darf.
Ja, gerne. Also
bei der 1.1.8, das ist die Version, die man unbedingt nehmen sollte. Die 2er-Version macht nur Probleme, wird kaum unterstützt von anderen Programmen. Und die 1.1 ist also quasi, 1.1.8 ist momentan das aktuelle von der Version, die auch kompatibel ist zu den verschiedensten Programmen. Ja, weil das, wie zum Beispiel jetzt eben diese Android-Applikation. Also da gibt es große Verwirrung. Es gibt sogar noch einen anderen Hersteller, der das nochmal ein bisschen unter einem anderen Namen verbreitet. Aber auf jeden Fall hier diese 1.18 ist die richtige. Die funktioniert überall.
Ist übrigens auch eine freie Software, die ist kostenlos. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es ist Donationware. Man kann es unterstützen, wenn man möchte. Ist aber nicht dazu gezwungen. Ja. Genauso ist es auch bei Dropbox. Dropbox ist soweit kostenlos, abgesehen von dem entsprechenden Speicher, der zur Verfügung steht. Also man kann den drastisch erhöhen und das hat der Rio vorhin schon erwähnt, das ist nicht gerade billig. Also 50 Gigabyte kosten im Monat 10 Euro. Im Monat, wohlbemerkt. Jeden Monat. Ja. Wobei für unsere Zwecke reichen die 2 Gigabyte kostenlose Speicherkapazität, die reicht dicke aus. Weil das braucht man nicht, da könnt ihr lange tippen, bis die voll sind.
Für die Passwörter. 2 Gigabyte
also Passwörter. Wichtig ist, für euer Betriebssystem sowie für das Android-Gerät braucht ihr jeweils beide Software. Also ihr braucht KeePass und ihr braucht Dropbox. Auf dem PC fangen wir jetzt einfach mal an. Also wenn ihr da Dropbox installiert habt, loggt ihr euch dort ein. Dann geht ein File-Browser auf. Ihr habt ja euch registriert, ne? Und dann geht automatisch ein File-Browser auf, der euch ein Unterverzeichnis namens Dropbox auch erstellt hat auf eurem Linux oder Windows. Dort macht ihr einen Unterordner. Wäre zu empfehlen, macht's bitte nicht in die Root, sonst sieht's später unschön aus, weil man nutzt es dann doch vielleicht noch für andere Dateien. Deswegen, also ich habe einen Unterordner gemacht, der heißt auch KeePass. Erstellt den erstmal. Und merkt euch den Pfad. Der Pfad ist unter Windows, glaube ich, in eigenen Dateien drin. Eigene Dateien und Dropbox, bin mir aber nicht ganz sicher. Der steht aber da. Das kann man ablesen. Öffnet dann das Programm KeePass. Das wird beim ersten Start ein Masterpasswort verlangen. Und auch eine Datei erstellen. Gebt das Masterpasswort ein. Lasst meinetwegen die Datei erstellen, die ihr da erstellen möchte, tragt erstmal nichts weiter ein, speichert die unter Speichern unter in das zuvor genannte Dropbox-Verzeichnis ab. In dem Moment, wo ihr das gespeichert habt, tut Dropbox sofort synchronisieren. Und es ist mehr oder weniger die leere Datenbank schon synchronisiert. Mhm. Dann macht ihr das KeePass zu, das ist wichtig, und öffnet die Datei über Dropbox. Die Endung KDB ist automatisch verlinkt mit dem Programm. Das Programm öffnet sich, ihr gebt wieder euer Passwort ein, was ihr zuvor vergeben habt. Und jetzt werden alle Änderungen, die ihr macht, alle Passwörter, die ihr speichert, automatisch synchronisiert mit Dropbox. Auch sogar, habe ich festgestellt, während dem Betrieb. Was ich nicht dachte. Aber es funktioniert. So, dann habt ihr auf jeden Fall mal eure Datenbank in Dropbox liegen. Jetzt noch eins zur Datenbank. Wenn ihr Passwörter im Internet neu erstellt, dann benutzt bitte das Programm dafür. Da ist nämlich ein Passwortgenerator mit dabei, mit dem ihr dann 6, 8, 12, 16 charakterstark Passwörter erstellen könnt und auch in verschiedenen Komplexitäten. Die könnt ihr, wie gesagt, erstellen, speichern und von dort aus rauskopieren und eure Anmeldung dann auf der Webseite machen, also eure Registrierung. Und habe dann somit gleich ein komplexes Passwort. Ist einfacher, wie später alles nochmal zu ändern, weil das nervt dann schon ziemlich. Mhm. Ja, jetzt kommen wir zu Android. Es ist ja jetzt in der Cloud gespeichert, wie ihr sicherlich schon rausgehört habt. Bei Android könnt ihr jetzt auch euer das KeePass erstmal komplett außen vor lassen. Öffnet Dropbox, meldet euch mit eurem Benutzernamen und Passwort an. Öffnet die ja bereits synchronisierte KeePass-Datei, die funktioniert nämlich auch verlinkt, die öffnet automatisch dann auch KeePass und verlangt das Passwort. Ihr gebt das Passwort ein und siehe da, alle von euch gespeicherten Einträge sind da. Alle Einträge, die ihr jetzt speichert, werden auch automatisch synchronisiert. Deswegen ist es unbedingt wichtig, darauf zu achten, dass wenn ihr das Handy neu startet, dass Dropbox oder dass die KDP-Datei aus Dropbox gewählt wird und nicht KeePass einzeln geöffnet wird. Wenn ihr nämlich KeePass öffnet, ohne vorher Dropbox geöffnet zu haben, wird nicht synchronisiert. Das ist leider bei Android so. Unter Windows ist das kein Thema. Unter Windows läuft das Programm immer irgendwie so im Hintergrund und registriert sofort eine Änderung in diesem Verzeichnis und synchronisiert dies. Bei Android funktioniert das noch nicht so, wenn man nicht vorher speziell die Software Dropbox gestartet hat.
Das heißt, wenn man jetzt eine Änderung macht, das geänderte File ist vorhanden und man startet dann Dropbox, synchronisiert er aber trotzdem nicht. Oder synchronisiert er dann trotzdem irgendwann das File?
Er synchronisiert es dann. Wenn du es nachträglich öffnest, synchronisiert es nur. Man hat das Problem, man denkt als nicht dran.
Ah, okay, gut.
Aber deswegen habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, es halt eben nicht aus dem Programmmanager rauszustarten, sondern ich habe mir einen Folder-Link gemacht auf meinem auf meinem Android-Desktop. Und den Folder-Link, der sitzt genau auf diesem KeyPass-Verzeichnis. Also ich drücke da drauf und tut von dort aus die KeyPass-Datei starten.
Ja, okay.
So habe ich die immer synchron. Was auch sehr schön ist, wenn man ein gespeichertes Passwort hat oder einen Eintrag, dann klickt man den einfach an, dann wird das Passwort sowie den Benutzername oben in die Leiste abgelegt als Zwischenspeicher. Man kann es antippen, dann geht es in die Zwischenablage rein und kann es dann auf der Webseite oder wo es halt benötigt wird eintragen.
Okay.
Macht Sinn bei extrem langen Passwörtern. Ich habe jetzt so ein kleines Experiment gemacht, wo eigentlich die Grenzen sind und habe ein 128-Stellen-Passwort mit höchster Komplexität mal erstellt. Einfach mal aus Spaß. Ich meine, kein Mensch kann das tippen, da würdest du wahnsinnig werden. Ich würde mich mit Sicherheit ständig vertippen. Hab's probiert und es gibt tatsächlich Seiten, die unterstützen das. Ja. Da kann ich wirklich so lange Characters einsetzen.
Ja, muss man ja zum Glück nicht tippen. Bei KeePass gibt es ja eine gute Funktion, wo man es kopieren, das reinkopieren kann in die Passwortfelder dann.
Genau. Für Windows und Linux gibt es auch sogenannte Plugins für das KeePass, womit man alles Mögliche machen kann. Also direkt vom Browser und. Da gibt es also tonnenweise an Plugins. Nur denkt bitte dran, wenn ihr Plugins verwendet, darauf achten, wie die Beschreibungen sind, wie die funktionieren. Weil die Plugins haben ja huckepack dann das Passwort im Gepäck. Ja. Mich hat auch jemand darauf angesprochen, auf dieses Thema, und hat gesagt, ah, es gibt doch auch Dienste im Internet, die das anbieten. Das ist richtig. Also es gibt Dienste, wo man seine Passwörter ablegen kann und dann über Web einfach abrufen kann. Nur da präsentiert er natürlich den Firmen die Passwörter wirklich auf dem Silbertablett.
Ja, ey, cool, ich mache auch so einen Dienst hier. Da geben mir alle die Passwörter. Cool.
Wenn einer sagt, okay, ich vertraue der Firma, absolut in Ordnung, ja, dann muss er das selber mit sich vereinbaren. Ja. Ich denke mal, eine gewisse Seriosität müsste so eine Firma auch mit sich bringen. Klar. Muss man sich halt informieren. Auch Dropbox hat sich ja dazu geäußert, dass die gespeicherten Daten, also wenn man auch irgendwelche Dokumente oder so ablegt, dass die verschlüsselt wären. So wirklich kontrollieren lässt sich es wahnsinnig schlecht oder wahnsinnig schwer. Aber mit der KDB-Datei, die ist ja verschlüsselt.
Genau.
Das heißt, ihr legt die ja in einer verschlüsselten Form schon bei denen ab.
Genau. Und zwar richtig so gut verschlüsselt.
Kann da ohne das Passwort keiner reingucken. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig für die Datenbank selbst, ein Passwort zu wählen, was nicht sehr einfach ist. Also man sollte eins wählen, was man sich gut merken kann, weil dieses eine Passwort braucht man ja dann ständig. Und es sollte komplex genug sein, dass nicht der Nachbar das gleich in 10 Minuten knacken kann.
Genau, und es muss groß sein. Also es muss groß sein. Ja, je mehr Stellen, desto besser.
Mhm. Am besten schreibt ihr, mein Hund hat ein Android-Telefon 123.
Nee, das würde ich nicht machen. Nee. Also jetzt muss ich da mal als alter Sicherheitsfanatiker muss ich da mal einschreiten.
Oder nehmt das Passwort Gott.
Genau. Keinerlei Klartextworte. Also nehmt auf keinen Fall irgendwelche Klartextworte. Mit einer Brute Force Attacke können solche selbst ellenlange Sätze ja innerhalb von kürzester Zeit geknackt werden. Weil normale Wörter sind in Wörterbücher eingetragen. Das ist das erste, was bei Brute Force Attacken gemacht wird. Und deswegen keine ganzen Wörter nehmen, sondern wilde Kombinationen von Buchstaben und Zahlen. Man könnte es allerdings auch so machen, dass man sich Eselsbrücken baut, ja, beispielsweise sich eben die einzelnen Buchstaben mit Wörter quasi vorstellt. So könnte man zum Beispiel einen Satz nehmen, wie zum Beispiel ich bin Gott, ja. Könnte man dann zum Beispiel groß I, klein B und so weiter und so weiter, ja. Dann eben noch eine schöne Zahl hinten dran, die man aber auch am besten nicht mit einem selbst in Verbindung bringen kann, aber man trotzdem sich irgendwie merken kann, und dann ist das eine gute Sache. Also eine Telefonnummer würde ich da nicht unbedingt nehmen dafür.
Naja. Ja. Also die Passwortphilosophie ist eine sehr, sehr wichtige.
Auf jeden Fall
sollte sich schon selbst einig sein, was man da macht.
Genau. Auf jeden Fall ist es ziemlich wichtig bei der Datei, ja, um das nochmal kurz zu erwähnen hier, das ist sehr, sehr wichtig bei dieser KeePass-Datei, weil je besser das Passwort ist, desto sicherer ist es und die Verschlüsselung ist recht gut. Das wird, glaube ich, im AES-Format gemacht.
Ja.
Und Deswegen ist die auch relativ sicher, ganz egal, ob jetzt Dropbox vertrauenswürdig ist oder nicht. Die ist nochmal verschlüsselt, also und zwar gut, selbst wenn diese Datei in falsche Hände gerät, ist es nicht absehbar, wenn ihr ein gutes Passwort habt, dass es das wirklich jetzt innerhalb kürzester Zeit entschlüsselt wäre.
Ja. Es gibt auch noch was ich hier erwähnen möchte, und zwar gibt es ein Produkt, das nennt sich RoboForm, da bei denen habe ich auch mal mir eine Pro-Version gekauft, das ist auch nicht verkehrt, bei denen gibt es auch ein Online-Speichersystem, wobei das auch verschlüsselt speichert. Das heißt, mein Roboform verschlüsselt das, legt es verschlüsselt dort ab und ich kann das auch von überall abrufen. Da gibt es auch eine Android-App dazu. Leider konnte ich die nicht testen, weil der Dienst, der diese Unterwegs-Funktion unterstützt, extra kostet. Und ich habe es mir angeguckt, ist mir zu teuer, sage ich ganz ehrlich. Ich benutze lieber dieses Verfahren. Das funktioniert jetzt bei mir schon seit einigen Monaten ganz gut. Mhm. Und ich werde es auch weiter so fahren. Ist ein bisschen Einrichtung, okay, aber ein Vorteil hat's. Jeder von, also wenn ich 5 PCs habe, dann mache ich auf 5 PCs die beiden Programme drauf und habe überall meine Daten synchron.
Auf jeden Fall ist das eine gute Sache, ja. The cloud is everywhere.
Ja, genau. Wie Google gesagt hat, ich habe ja auch diese Show, diese Veranstaltung mir angeguckt und es wurde tatsächlich das Thema Cloud ganz groß und selbstverständlich angesprochen und deswegen denke ich auch, dass eine Musik-App demnächst kommen wird. Also ich mache nicht so einen riesen Trambam, wenn ich alles gehen würde. Oder ja, gehen soll.
Ja, es waren tolle Tipps und das ist sicherlich eine interessante Geschichte mit diesem Synchronisieren. Ich selbst nutze auch das KeePass X, habe allerdings das jetzt noch nicht synchronisiert, habe dann wirklich immer das Problem, wenn ich irgendwo am PC zum Beispiel ein neues Passwort eintrage, dann muss ich das manuell aufs Handy dann schieben und das ist natürlich nicht gerade das Wahre, vor allem wenn es dann an 2, 3 Geräte bei mir geht, das ist nicht ganz so toll. Und deswegen finde ich, ist das ein gelungener erster Workshop.
Da gibt's auch noch einen kleinen Tipp, den ich dazu geben will für Leute wie die, wie du, die halt eben schon eine Datenbank haben. Hingehen, die Datenbank halt eben auf Dropbox abspeichern, dann KeePass schließen, KeePass öffnen, dann geht er ja normalerweise auf die zuletzt geöffnete Datei, da geht man aber auf Abbrechen, sucht die neue Datei aus und wählt die als Standard. Da gibt's einen Haken als Standard, dann wird die immer wieder geöffnet. Und schon hast du die im Dropbox-Verzeichnis. Auf demselben Weg funktioniert es dann auch auf dem Handy.
Ja, aber kann man die nicht einfach praktisch die bestehende Datenbank einfach das File in den Dropbox-Ordner ziehen und dann wird es
draußen. Kann man auch, bloß muss man aufpassen, da das ein externer Ordner ist oder als extern angesehen wird, macht er ja eine Kopie und kein Move. Und wenn er eine Kopie macht, hast du das Problem, dass du gar nicht weißt, dass du auf deiner lokalen Version arbeitest.
Ja gut,
weil ein altes Verzeichnis drin
ist. Ja gut, ja, kopieren ist und dann
einfach um Fehler zu vermeiden, die bessere Lösung, das erst zu verschieben und dann halt eben die neue Datei.
Ja, aber ist halt ziemlich umständlich, ne? Also ich würde das dann verschieben und dann die alte Datei auf dem Lokal löschen.
Oder so.
Ja. Weil wenn ich jetzt noch eine neue Datenbank anlegen muss, würde ich wahnsinnig.
Wichtig, ich kann es nur mal erwähnen, bei Android ist, dass man die Datei von Dropbox aus öffnet. Dann ist auch sichergestellt, dass es die aktuelle ist und dann ist auch sichergestellt, dass die Synchronisation funktioniert. Mhm. Und wie gesagt, die funktioniert gut. Probier es aus, test es aus. Mhm. Du wirst merken, es funktioniert.
Ich werde wahrscheinlich das probieren, aber über statt Dropbox werde ich wahrscheinlich Go Aruna nehmen, weil ich bei denen schon eingetragen bin. Ich habe noch keinen Dropbox-Account. Okay. Und ich denke, dass das wird dann analog dazu funktionieren, statt eben das...
App hatte ja am Anfang ein Problem. Bei Dropbox ging es am Anfang nicht, weil am Anfang hat er nur die Datei heruntergeladen, in Verzeichnissen von dort aus gestartet, aber nicht gerafft, wenn sich irgendwas geändert hat. Also man musste die explizit wieder hochladen.
Ah, okay.
Das war erst bei späteren Versionen, dass er tatsächlich aus dem Verzeichnis erkennen konnte, da gibt es eine Änderung, hat dann aktualisiert. Okay. Man sollte noch erwähnen, bei Dropbox bekommt man 2 GB Speicherplatz kostenlos. Aber ich glaube, das hatte ich schon erwähnt.
Ja, genau. Ja, bei Go Aruna gibt es auch 2 GB plus für jeden Freund, den man wirbt, nochmal ein paar hundert Megabyte.
Ja, das macht Dropbox auch mit 250 MB pro angeworbenen User.
Genau.
Es gibt auch eine kleine Anleitung auf unserer Facebook-Seite. Mhm. Und zwar unter facebook.com und die Seite heißt Endcast Page.
Genau, Endcast-Page. Wir haben den Artikel noch verlinkt. Ja. Passwörter to go, Moe's Workshop. Und dann kommt ihr direkt auf diese Facebook-Seite. Die Facebook-Seite ist offen zu erreichen, ihr braucht euch also nicht anzumelden. Ihr könnt auch so drauf kommen. Ihr müsst jetzt nicht deswegen wegen uns hier einen Facebook-Account machen, wenn ihr nicht wollt. Ja, also wir zwingen da niemanden. okay, ja, dann würde ich sagen, ja, Apps der Woche. Ja, ja, ja.
App of the week.
Ja. Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an. Da kannst du mal ein bisschen Luft holen jetzt nach diesen ausführlichen Erläuterungen zu dem Workshop. Und zwar Turbofly 3D. Das ist irgendwie sowas, das ging an mir irgendwie vorbei eine ganze Zeit lang, bis ich jetzt letzte Woche mehr oder minder durch Zufall drauf gestoßen bin. Was war das nochmal? Ist jetzt egal. Es war irgendwie so Spiele mit schneller Grafik und Dualprozessor und Honeycomb und dass das nur damit möglich wäre. Und da musste ich ein paar Mal laut lachen, ja, weil, egal. Auf jeden Fall, schaut euch mal Turbofly 3D an, dann wisst ihr, was schnell ist. Und flüssig vor allem. Ich habe es jetzt auf dem Samsung Galaxy Tab probiert. Ist auch schön zu benutzen auf Tablets, auf Android-Tablets. Funktioniert wunderbar, skaliert schön hoch. Grafik ist okay, also optimal auf dem Tablet hochskaliert. So allgemein ist es durchaus okay. Und das Ganze ist so ähnlich wie Wipeout. Ich würde sagen, das ist ein Wipeout-Clone, wenn man so will.
Wipeout lässt grüßen, ich wollte gerade sagen.
Ja, da geht's richtig rund. Man hat Waffen, mit denen man den Gegner auch ausschalten kann, wenn sie ein bisschen weiter vorne sind. Ja, kein Problem. Einfach ein paar Raketen reinpfeffern und schon ist man wieder Nummer 1. Also ein schönes, faires Rennspiel. Ja. Und da geht's richtig gut zur Sache. Und es kommt wirklich Geschwindigkeitsgefühl auf. Wenn man hier mit dem 7-Zoll-Tablet rumhantiert, dann kriegt man ein richtiges Gefühl dafür. Ich merke das deswegen, dass ich mich voll in die Kurve lege. Ja. Und macht richtig Spaß. Die Demo gibt es kostenlos. Sich das anzugucken und zu schauen, ob das auf seinem Handy, auf dem eigenen Handy auch gut läuft oder ob das eben nicht gut läuft. Definitiv ist das ein Spiel, das Power braucht. Ja, das heißt, da muss man schon richtig Prozessor-Power haben. Ein Gigahertz-Prozessor ist da wohl Voraussetzung dafür. Man kann sicherlich probieren mit weniger Power, allerdings kann es dann natürlich Ruckler bzw. niedrige Frameraten geben. Ich glaube, es gibt sogar einen Schalter in diesem Programm. Moment, lass mich mal schnell schauen. Ich guck mal. Und zwar für die Grafik zu reduzieren. Moment, ich schau mal. Das dauert einen Moment, bis es gestartet ist. Osaris bietet diese Software an, dieses Spiel. Ja, genau. Also man kann die Grafik von Low auf High stellen und kann damit zumindest noch, wenn man nicht ganz so schnell das Gerät hat, dann noch etwas an Flüssigkeit herausholen, wenn man eben die Grafik etwas reduziert. Ja. Aber generell sollte man schon ein bisschen Power haben dann. Es macht Spaß, das Spiel selbst ist auch überhaupt gar nicht teuer. Ich habe jetzt hier mal verlinkt die Suche im neuen Market, damit ihr sowohl das Turbofly 3D Demo sieht zum Installieren, als auch das Turbofly 3D. Kostet 1,39 Euro das Programm Turbofly 3D, die Vollversion, die Demo ist natürlich kostenlos. Genau.
Ja, das ist natürlich recht günstig.
Ja, dann würde ich auch sagen.
Also Preis-Leistung stimmt absolut.
Ja, also für das Spiel, das ist wirklich toll. Ja, das kann man nichts sagen.
Ja gut, mal gucken, ob ich dann mein Wipeout HD auf der PlayStation einfach einmotte.
Naja, vielleicht nicht ganz.
Ja, glaube ich nicht ganz. Also, ich übertreibe wieder. aber was momentan absolut der Trend ist, sind GPS-Games.
Ja.
wir hatten ja schon das Thema Zombie Run.
Ja.
Das heißt, flüchten vor Zombies à la Resident Evil oder vielleicht sogar 28 Days Later. Man beachtet den großen Unterschied der Geschwindigkeit der Zombies. Weil, wer es nicht kennt, bei Resident Evil sind sie eher gemütlich langsam und nicht unbedingt gerade die Schnellen. Also man kann da gemütlich von denen weglaufen, ein bisschen ballern. Und bei 28 Days Later, da rennen die richtig. Also richtig, geben sie richtig Gas. Und dementsprechend kann man mit diesem GPS-Game draußen vor Zombies flüchten. Aber das ist nicht das Thema. Heute habe ich ein anderes GPS-Game. was ich unbedingt erwähnen wollte. Und zwar heißt es Spectrack Lite. Es gibt also auch eine Pro-Version, wie man schon raushört. Eine kostenpflichtige Version, wobei am Anfang reicht sicherlich die Lite-Version. Man geht da auf Gespensterjagd. Und ich muss sagen, es ist super toll gemacht. Die 360-Grad-Geschichte vom Handy wird wunderbar unterstützt. Also hat man das Handy nach unten, sieht man eine Google Maps-Karte mit den entsprechenden Positionen und entsprechenden Fragezeichen, weil man weiß nämlich noch nicht, welche Geister das sind. wenn man das Handy in die Luft hält, kann man gucken, wo ist das Ding? Kann dann, wenn man es gesichtet hat, dann weiß man zumindest, was für eine Art von Geist das ist. Und wenn man nah genug hinkommt, dann kann man das auch fangen. Dann muss man wirklich zielen, das ist ein Fadenkreuz. Und kann es dann auf Knopfdruck einsperren und fangen.
Ghostbusters!
Und ganz genau, exakt. Und der Witz dabei ist, es gibt natürlich Highscores und es zählt die Entfernung, die man zurückgelegt hat und die verbrannten Kalorien, also was für sportliche Freude. Und also ich habe es jetzt ein bisschen gespielt, es macht wirklich tierisch Spaß. Deswegen habe ich auch gesagt, bei unserer nächsten Tour Rio wird das ein Pflichtstoff werden.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Es ist nämlich super genial und ich könnte mir fast vorstellen, dass wir vielleicht mal eine Nachttour machen, mal wieder.
Und dann auf Geisterjagd gehen, mitten in der Nacht in der Wald.
Genau, im Wald.
Aber eine Runde Zombie Run muss auch drin sein im Wald. Das natürlich, kommt besonders gut an, ja.
Was richtig spannend ist, sind die der gibt also auch ganz tolle Geräusche ab. Also man fühlt sich wirklich wie bei Adams Family zu Hause im Keller.
Das ist der Hammer.
Die Umgebungsgeräusche sind echt genial.
Ja, am besten und dann ein Headset anziehen dabei, ja? Also so ein Kopfhörer-Headset. Und dann kriegt man so richtig Angst. Ja?
Da kriegt man dann einen Flash. Also es ist auch interessant gemacht, wo die Geister so rumschweben in der Luft. Also man sieht über die Kamera halt eben das aktuelle Kamerabild und sieht halt eben die Geister eingeblendet.
Augmented Reality versus GPS Game. Wahnsinn.
Ja. Yeah. Also ich war begeistert. Und ich möchte unbedingt mal mit dir zusammen spielen, Rio.
Ja, ja.
Gerne. Weil es gibt nämlich auch einen Multiplayer-Modus. Hätte ich fast vergessen zu erwähnen.
Ah, aha.
Wie der jetzt letztendlich genau aussieht, konnte ich ja noch nicht testen. Aber ich denke, das geht darum, wer ist erster, wer ist schneller.
Cool. Also, Leute, wenn ihr demnächst zwei total ausgeflippt im Wald rumrennen seht, die erstmal vor Zombies anhauen und dann Geister jagen, das können nur wir sein.
Ja. Ganz genau. Es gibt auch, wenn ich es erwähne, nur nebenbei, ich habe mir auch noch ein anderes Programm angeguckt, das heißt Android Hunt. Mhm. Und leider konnte man es nicht testen, weil die Server, man muss sich anmelden und die Server, die einem registrieren, haben nicht funktioniert.
Oh. Mhm.
Aber da soll man angeblich alle anderen Leute sehen können, die das halt eben auch gerade aktiv haben, auf einer Karte und kann die dann auch mit einem Fadenkreuz jagen.
Ja, cool.
Also man jagt andere Android-User.
Das ist der Hammer.
Ja, aber die, sagen wir es mal so, in Amiland scheint es wohl sehr weit verbreitet zu sein. Ja. Da gibt es auch sehr viele Kommentare. Deutsche Kommentare gibt es eher wenig. Und die da sind, sind auch nicht sehr toll. Das liegt wohl daran, weil das nicht viele machen. Und wenn ich da halt draufklicke und in der Umgebung von 10 Kilometer gibt es keinen, der das spielt, dann dann ist der Fun auch weg.
Das stimmt, ja.
Wie gesagt, ich hätte es gerne probiert. Man kann ja vielleicht auch mal gemeinsam einen Test machen, aber ohne Anmeldeserver, tut mir's leid, lieber Entwickler, kann ich das nicht zum App der Woche machen.
Doch, das ist durchaus nachvollziehbar. So, das ist ja Wahnsinn. Heute kommen wir mal wenigstens nicht mit einem weiteren Rekord zum Ende. Ja. Ist der Hammer. Ich sag mal schnell jetzt hier die Daten. Ihr könnt uns erreichen über Twitter @AndroidCast, Facebook Endcast Page, dann E-Mail endcast@thenetcast.com oder .com. Und ihr könnt auch Kommentare schreiben in unserem Blog, indem wir den Feed verteilen. Das ist uncast.netcast.com. Und ich sag schon mal tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich nächste Woche wieder. Uncast.
Ich sage nur und ihr dürft nicht vergessen, bei Netcasts ist es die Mehrzahl, Netcasts, ein S dran.
Ja, genau. Also dann
tschüss. Und viel Spaß beim Zocken von Spectrack Light.